Hallo, hier ist Spargel auf dem Balkon, ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad, heute aufgetischt eine Folge Wissenschaftlich belegt, unser Format, in dem wir uns mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigen. Diesmal Urteile unter Unsicherheit, Heuristiken und kognitive Verzerrungen von Amos Tversky und Daniel Kahnemann. Ja, Philipp, wie sind wir denn auf so einen Text gekommen?
Ja, also witzigerweise haben wir zufällig das gleiche Buch gekauft und du hast es in meinem Buchregal, glaube ich, gesehen, dass ich das habe und dann wiedererkannt natürlich und gesagt, hey, da hinten drin sind zwei Artikel, weil das ist der erste Artikel
oder Essay. Ich habe das Buch geschenkt bekommen, aber...
Echt? Okay, ich habe es mir tatsächlich gekauft, okay. Weil ich habe es von einem anderen Buch referenziert gesehen oder das wurde in einem anderen Buch referenziert, das heißt Die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli.
Und das, auch, wo wir gestern festgestellt haben, dass wir auch beide gelesen
haben. Das haben wir auch beide gelesen, zu unterschiedlichen Zeiten. Ja. Und der hat eben sehr oft auf dieses Buch verwiesen und deswegen dachte ich mir, komm, der hat einen Nobelpreis bekommen, da muss ich auch mal reinlesen. Und wie gesagt, du hast es in meinem Buchregal gesehen und gesagt, hinten drin sind zwei Essays, die sollten wir mal durchlesen. Habe ich gesagt, gerne. Und so sind wir hier gelandet, würde ich mal sagen.
Richtig. Und mein Vorgeschmack auf den Text ist diesmal auch, wo ist die Logik?
Ah.
Was man natürlich in mehreren Sinnen verstehen könnte. Wir verstehen das jetzt im Sinn von Daniel Kahnemann, der Kahneman. Wir einigen uns mal, dass wir es auf immer Kahnemann aussprechen.
Ja, wir sind im Deutschen.
Ja. Der stammt aus einer jüdischen Familie, die ursprünglich aus Litauen kommt tatsächlich. Dann allerdings ist er in Frankreich aufgewachsen, wobei er in Tel Aviv geboren ist. Also man sieht schon, der ist ziemlich international unterwegs. Musste dann 1946 auch nach Palästina fliehen, wo er dann an der Universität in Jerusalem Psychologie und Mathe studiert hat. War dann dort in der israelischen Armee 3 Jahre zum Dienst und hat dort die Tests unter anderem zu der Auswahl von den Offiziersbewerbern erstellt.
Interessant.
Also das wird dann in dem Buch Langsames Denken auch erwähnt. Und es ist spannend, dass man da schon so früh in seiner Karriere ja so wichtige Aufgaben hatte. Er hat dann sein Psychologiestudium in Kalifornien fortgesetzt, wurde dann mit der Zeit auch Professor und hat dann in Israel zusammen mit Amos Tversky, zu dem ich, wenn wir vermutlich noch einen zweiten Text von ihm besprechen werden, du hast ja schon erwähnt, da sind zwei Essays drin, auch ganz kurz erzähle, was bei dem los war, aber hebe ich mir jetzt mal für den zweiten Text auf. Und mit denen zusammen hat er die Grundlagen der Verhaltensökonomik erarbeitet und Amos ist dann vorher gestorben, aber Daniel Kahnemann hat für diese Arbeit mit ihm zusammen, von der wir jetzt da eben auch eine besprechen, 2002 den Wirtschaftsnobelpreis wahrscheinlich unter anderem auch für diese Studie bekommen.
Wahrscheinlich so für sein Gesamtwerk und den Beitrag der Wissenschaft zur Wissenschaft.
Genau. Diese Arbeit ist erschienen in der Zeitschrift Science 1974 und wurde, was ich mich ein bisschen gewundert habe, vom US-Verteidigungsministerium unterstützt und unter anderem aber auch von der Hebräischen Universität Jerusalem gefördert.
Interessant.
Also, wilde Kombi.
Ja gut, ich glaube, die Verteidigungsministerium, das ist ein Riesenkomplex, dass die sowas unterstützen. Ist jetzt nicht unbedingt verwunderlich, vor allem, wenn es um Psychologie geht. Ich glaube, die wollen da einfach jeden militärischen Vorteil nutzen, den sie kriegen können, auch wenn die manchmal ein bisschen komisch sind, die Mittel, wie man da hinkommt.
Da hast du recht. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung zum Hauptgericht. Würde ich mal sagen, guten Appetit.
Guten Appetit.
So, wir sprechen jetzt über eine Übersetzung von dieser Arbeit, also aus dem Buch tatsächlich, die deutsche Übersetzung. Und da fällt natürlich erstmal der Titel auf, also kannst du mal vorlesen?
Ja, Urteile unter Unsicherheit, Heuristiken und kognitive Verzerrungen. Und da stellt sich gleich die Frage, was ist eigentlich eine Heuristik? Also kognitive Verzerrung, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, das ist irgendwas so im Kopf und man kriegt das nicht richtig, so man sieht irgendwas oder man hat irgendein Erlebnis und kann es nicht richtig vielleicht beurteilen, aber was ist eine Heuristik?
Also eine Heuristik würde ich jetzt übersetzen mit ein spontaner Einfall, zumindest was in die Richtung. Ich glaube, dieser ursprüngliche Heureka, im Moment geht zurück mit Archimedes und dieser Badewanne.
Ja, stimmt. So Heureka heißt ja, ich habe es gefunden, oder?
Ja.
Also hier wird es, glaube ich, so erklärt, dass man sagt, ja, wir haben ja praktisch ein Muster, ein Modell von der Welt. Und Ja, wir haben jetzt eine neue Situation, in der wir uns zurechtfinden müssen. Und damit wir eine schnelle Entscheidung finden können, sind es praktisch so Abkürzungen in unserem Gehirn, wo wir eine schnelle Entscheidung treffen können. Aber diese Heuristiken können eben falsch sein. Und diese Heuristiken herauszufinden, darum beschäftigt sich so dieser Text im Großen und Ganzen.
Den Titel zusammengefasst hätte ich jetzt übersetzt zu: Wie entscheidet man? Was sind die Mechanismen oder auch die Probleme bei, wie wir entscheiden?
Ja. So Urteile unter Unsicherheit. So, wir haben ein Urteil, der es gefällt werden muss, und was ist daran falsch so in der Art?
Genau.
Oder was kann daran falsch sein?
Und da steigen wir gleich schon mal in den Text ein. Und zwar legt er da so ein bisschen die Grundannahme, die Grundthese für seine späteren Überlegungen, die ich so zusammenfassen würde, dass wir Entscheidungen aufgrund von Grundüberzeugungen treffen und sich da natürlich die Frage stellt, was diese Grundüberzeugungen sind, woher die kommen, ob es davon nur eine begrenzte Anzahl von Prinzipien oder ja, Urteilsoperatoren gibt, also wie man da entscheiden kann. Und es wäre auch durchaus nützlich, diese zu kennen und vielleicht zu wissen, wo da Fehler sind, um dann darauf aufzubauen, bestimmte Sachen vorhersagen zu können.
Und ein Beispiel, was hier genannt wird, ist, wir haben ja, man stellt sich zum Beispiel vor, man ist auf einem Boot und es ist gutes Wetter und man sieht zum Beispiel Land. Und das kommt einem jetzt dann nicht so weit vor, weil ja gutes Wetter ist, man sieht alles scharf und man stellt sich auf dem gleichen Boot vor, aber es ist schlechtes Wetter und man sieht auch Land, aber das kommt einem viel ferner vor, weil eben schlechtes Wetter ist. Und so kann man es auch übertragen auf, wie man durch das Leben navigiert praktisch. Genau.
Ja, ich fand, dass diese Einleitung hat irgendwie schon mal sehr abstrakt gewirkt. Also
Sehr, sehr.
Entscheidungen und sowas auf eine Weise betrachtet, wie ich die jetzt sonst noch nicht so, vielleicht in einem Gespräch mal oder sowas, aber jetzt nicht so direkt sehen würde. Und es ist aber auch sehr verlockend. Also da jetzt Sachen vorhersagen zu können oder vielleicht Fehler von anderen vorhersagen zu können, das ist schon, das reizt einen doch, oder?
Stimmt. Also das ist ja auch, glaube ich, der ganze Reiz daran zu wissen, okay, wo machen wir was falsch und wo kann man sich entweder verbessern oder, ich meine, vom US-Ministerium für Verteidigung finanziert wurde, wie kann man das ausnutzen für andere? Aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen.
Hast du gerade schon gesagt, dass viele Sachen einfach nur geschätzt sind.
Ja.
Und er geht jetzt hier so weit, dass er sogar sagt, alle Daten, auf denen Entscheidungen basieren, sind nur geschätzt. Wobei schärfer da jetzt näher heißen könnte. Und man kann sich, also dieses Schätzen führt logischerweise zu Fehlern, weil es nicht genau, also Schätzen ist
Es hat
ja,
eine Unsicherheit.
es hat richtig, ja. Und es sollen jetzt im Folgenden drei Heuristiken vorgestellt werden, wie man,
Also
ja,
drei Kategorien von Heuristiken.
genau, die man verwenden kann und oder die verwendet werden und
Von Menschen
welche,
immer.
genau, und welche Fehler dabei auftreten.
Und die drei, um das kurz zusammenzufassen, sind Repräsentativität, Verfügbarkeit und Anker. Nur, dass man die drei im Kopf hat, auf die werden wir dann im Lauf des Textes auch zurückkommen.
Genau.
Als erstes zur Repräsentativität.
Ja. Also wir haben eine Zuteilung oder eine Einteilung nach, wir machen eine Zuteilung oder Einteilung nach abhängigen Klassen.
Hier werden sie A und B genannt. Das finde ich auch immer
Genau.
interessant, das wird sehr abstrakt genommen. Es wird immer A, B, 1, 2 und 3, denke ich mir, die könnten auch irgendwie einen Namen dafür aussetzen, aber es wäre vielleicht auch sehr kompliziert. Aber das ist, wie du mal gemeint hast, sehr abstrakt. Und das mit A und B, das kommt auch sehr, kommt mir ja, wissenschaftlich oder mathematisch ein bisschen vor.
Mathematisch, hat er auch
Ja,
Mathe studiert.
stimmt.
Da wird dann auch ein Beispiel genannt von einem gewissen Steve. Der ist schüchtern und hilfsbereit.
Ich würde das einfach mal
Einfach vorlesen, ist
vorlesen.
gut.
Also das ist, die haben immer so Studien gemacht. Die haben das Beispiel, was ich vorlese, haben sie Leuten gezeigt und sollten sie sich eben entscheiden.
Ich würde
Und
sagen, die Studien sind Experimente gemacht. So. Ja.
ja, genau, ja, es
Die
sind
dann Teil eines
Experimente.
Größeren
Die
sind.
haben auch, es wird auch immer wieder angegeben, wie viele befragt wurden und auch die Prozente, was halt, ja, die Antworten. Hier gibt es aber eher so eine freie Antwort. Okay. Steve ist sehr schüchtern und reserviert, stets hilfsbereit, aber wenig an Menschen oder der realen Welt interessiert. Als ein sanftmütiger und penibler Mensch hat er ein Bedürfnis nach Ordnung und Struktur und eine Passion für Details. Wie hoch schätzen Menschen die Wahrscheinlichkeit ein, dass Steve in einem bestimmten Beruf aus einer Liste von Wahlmöglichkeiten tätig ist? Und diese Liste kann man sich ja selbst mal kurz überlegen. Zum Beispiel wäre hier Landwirt, Verkäufer, Zivilpilot, Bibliothekar oder Arzt. Und was hast du dir da rausgesucht? Was dachtest du, was er ist?
Bibliothekar klingt ja, auf jeden Fall verlockend.
Genau, aber das ist sinnlos so in der Art. Und warum das ein bisschen ein falsches Urteil ist auf einer wissenschaftlichen Begründung, kommt hier dann auch vor. Nämlich, wenn man sich vorstellt, wie viele Bibliothekare es gibt und zum Beispiel wie viele Landwirte es gibt. Ich meine, es gibt zig Millionen, Milliarden von, nicht vielleicht nicht Milliarden, aber Millionen von Landwirten, aber nur so viele Bibliothekare. Also das ist so diese Basisrate an Wahrscheinlichkeiten, die eben komplett vernachlässigt wird, wenn man mehr Informationen hat.
Grundhäufigkeit.
Grundhäufigkeit
würde hier nicht berücksichtigt.
Ja. Und nochmal kurz zurückzukommen zu den zwei Klassen. Es gibt eben zwei Prozesse so in der Art, nämlich einmal, dass ein Ereignis seinen Ursprung in einem anderen Prozess hat, so praktisch, und das andere, dass der eine Prozess den anderen Prozess hervorbringt, oder dass ein Prozess Ereignis von Ereignis A zum Beispiel das Ereignis B hervorbringt oder andersrum.
Ja, und damit ist jetzt diese erste von diesen drei Heuristiken, mit dem man denkt, einigermaßen erklärt, und im Folgenden werden jetzt auf verschiedene Fehler eingegangen.
So Unterfehler, wenn man so will, oder?
So nee, also wir haben diese Art zu denken oder zu entscheiden, und das sind jetzt Fehler, die dadurch auftreten können.
Ja, der erste Fehler ist die Unempfindlichkeit gegen a priori, das bedeutet Basisrate, Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse. Und das ist, was wir vorhin angesprochen hatten, dass es eben viel mehr Landwirte als Bibliothekare gibt. Aber wenn man eben mehr Informationen hat, denkt man, ja, das ist voll wahrscheinlich, dass das ein Bibliothekar zum Beispiel ist. Und da geht es dann eben darum, dass es eigentlich nicht so wirklich die Zahlen nicht so wirklich sind, oder? Ja. Für einen selber nicht wirklich zur Entscheidungsfindung beitragen.
Ja, da wird dann auch wieder ein anderes Experiment genannt, wo man einschätzen muss, ob sich um Ingenieur oder einen Juristen handelt.
Mhm. Und da wird ja auch gesagt, wie viele es insgesamt gibt. Also es wird gesagt...
Genau, es wird eine Verteilung vorgegeben. Also einmal haben wir 70% Ingenieure, 30% Juristen und im anderen Experiment genau andersrum.
Mhm.
Und dann bekommen wir aber eine Beschreibung von der Privatperson, von einer Privatperson, die aus einer dieser zwei Gruppen zufällig ausgewählt wurde, oder aus den Juristen oder den Ingenieuren zufällig ausgewählt wurde. Und diese Beschreibung hat nichts mit dem Job zu tun, sondern es enthält nur Private.
Ja, und also es hat auch keine richtige Mehrwert. Also das ist eigentlich ein sehr inhaltsloser Text.
Und trotzdem hat das Klischee, das immer da aufgezählt wurde, mehr Stimmen dann bekommen als das andere. Und diese Basisrate wurde gar nicht berücksichtigt. Aber willst du das vielleicht
mal? Ich lese es mal vor, damit man sich vorstellen kann, was da drin steht. Dick ist ein 30-jähriger Mann. Er ist verheiratet, aber kinderlos. Als ein äußerst fähiger, hochmotivierter Mann verspricht er, in seinem Berufsfeld einmal recht erfolgreich zu sein. Bei seinen Kollegen ist er sehr beliebt. Ich meine, wenn man sich das mal anschaut, da kann man nicht sehen, ob das ein Ingenieur oder ein Jurist ist. Aber wenn man, obwohl man eine komplett sinnlose Beschreibung von irgendwas hat, denkt man, das ist wahrscheinlich ja der eine oder andere zu sein, aber macht keinen, also ist halt nicht so.
Ja.
Ich glaube, es ist 50-50% immer angegeben, obwohl eben 70% oder 30% die Basisrate ist. Aber jetzt zum nächsten Fehler, nämlich der Unempfindlichkeit gegenüber dem Stichprobenumfang. Und ich glaube, da lese ich auch gleich mal das Beispiel vor. Und dann kann man sich das mal überlegen, was man da antworten würde. In einer bestimmten Stadt gibt es zwei Kliniken. In der größeren Klinik kommen jeden Tag etwa 45 Kinder zur Welt. In der kleineren Klinik werden jeden Tag 15 Kinder geboren. Wie Sie wissen, sind etwa 50% aller Neugeborenen Jungen. Die genauen Prozentsätze schwanken allerdings von Tag zu Tag. Manchmal mögen es mehr 50% sein, manchmal weniger. Über einen Zeitraum von einem Jahr vermerkte jede Klinik die Tage, an denen über 60% der Neugeborenen Jungen waren. Welche Klinik verzeichnete, Ihrer Meinung nach, mehr von diesen Tagen? Die größere Klinik, die kleinere Klinik oder etwa gleich oder beide etwa gleich? Das heißt etwa mit einer Differenz von höchstens 5%.
Ja, und die Größe des Stichprobenumfangs wurde hier jetzt nicht berücksichtigt. Also wir hatten eine Bewertung anhand anderer bekannten Parameter als der, die eigentlich relevant sind. Und da mussten Studenten entscheiden und die haben entschieden,
also die größere Klinik hat 21%, wurde sich dafür entschieden, die kleinere Klinik auch 21% und beide etwa gleich 53%. Aber rational ist das nicht. Also wenn man sich das statistisch anschaut, macht die Entscheidung eigentlich von den Studenten keinen Sinn.
Weil, warum nicht?
Warum nicht? Ja. Naja, wenn man sich vorstellt, die größere Klinik hat 45 Kinder und die kleinere Klinik hat 15 Kinder. Wenn man jetzt 60% der Neugeborenen jung sein müssen, ist es ja wahrscheinlicher, dass zum Beispiel bei der kleineren Klinik, wie viel müssen 60% sein? Das sind 10 Jungen, oder? Mhm. Diese 5 Jungen extra sind ja viel leichter erreicht, als wenn wir jetzt von 45 Kindern, da ist 60% 30 Kinder, oder?
Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach bei der kleineren Klinik größer, dass so ein Ereignis eintritt, als bei der
größeren. Genau, weil die Stichprobe einfach viel kleiner ist, deswegen ist da die Unsicherheit einfach, also die statistische Unsicherheit, die Standardabweichung viel höher, dass das passiert. Und deswegen wäre das die statistisch richtige Entscheidung. Aber es haben nur 21% der Studierenden anscheinend gewählt.
Und bei diesem Fehler gibt es noch zwei Unterkategorien, also was wir gerade gehört haben. Also es geht ja um die Größe des Stichprobenumfangs, war a priori, also im Vorhinein. Es gibt allerdings auch noch die Möglichkeit, a posteriori,
im Nachhinein.
Im Nachhinein eine Entscheidung zu treffen. Und zwar, wenn die Grundgesamtheit und nicht andere, also da wird zum Beispiel mit einer Urne gesagt, was
ist das für Scheiße? Dann lese ich es kurz vor. Stellen Sie sich eine mit Kugeln gefüllte Urne vor. 2/3 der Kugeln haben eine Farbe und 1/3 hat eine andere Farbe. Eine Person hat 5 Kugeln aus der Urne gezogen. 4 rote und 1 weiße. Eine andere Person hat 20 Kugeln gezogen. 12 rote und 8 weiße. Welche der beiden Personen sollte sicherer sein, dass die Urne 2/3 rote Kugeln und 1/3 weiße Kugeln enthält, statt des Gegenteils? Welche Wahrscheinlichkeit sollte jede Person angeben?
Ja, und
ist die a posteriori Wahrscheinlichkeit im ersten Fall ist 8:1, für die Stichprobe 4:1. Und die andere 16:1 für die 12:8 Stichprobe. Und man weiß es ja, wie viele Urnen drin sind und welche kann man sich dann sicherer sein, ist dann die Frage.
Und das ist ja eigentlich dann so, dass mit einer höheren Stichprobe
Das sichere ist
und die Leute haben aber mit einer kleineren
Ruhe
das genauso gesehen.
Was hättest du gedacht? Ich hätte schon die größere Stichprobe genannt, oder?
Ich weiß nicht, wie das in der Situation gewesen wäre.
Okay. Ja, nee, aber ich meine beim Lesen.
Ist man ja schon drauf getrimmt, dass man sagt, okay, da muss irgendwo ein Fehler sein.
Bei der Klinik bin ich drauf reingefallen,
okay. Muss
ich sagen. Aber das nächste ist dann falsche Zufallskonzepte und das finde ich richtig interessant. Muss ich kurz ausholen. Das illustriert es richtig gut. Nämlich, ich glaube, es steht sogar hier auch drin, in Monaco gibt es ja ein Casino. Und ich glaube, irgendwie in den 1930er Jahren gab es da mal irgendwie so eine richtige 20 Mal ist bei Roulette auf Schwarz gekommen und die dachten so, oh, ich wette jetzt dagegen, dass Rot kommt. Aber es ist nicht passiert. Und die dachten, es muss ja irgendwann kommen, dass dann Rot kommt. Aber der Kugel ist es ja eigentlich egal. Ja, die kann sich ja nicht erinnern.
Was du beschreibst, ist der Spielerfehlschluss. Und dort ist es ja so, also kann man auch auf den Münzwurf übertragen, dass Ereignisse, die zufällig erscheinen, wahrscheinlicher bewertet werden, als welche, die geordnet erscheinen. Mhm. Obwohl die Wahrscheinlichkeiten für beide gleich sind.
Okay.
Genauso wie hier scheint es, wenn immer nur eine Farbe kommt,
ja,
sehr geordnet.
Ja. Und deswegen muss auch mal Rot kommen oder
Schwarz. Deswegen sehr unwahrscheinlich. Kommen. Und genau.
Ja, ja. Und
bei Studien wird das auch als Gesetz der kleinen Zahlen bezeichnet. Ja. Also das gibt es auch bei Studien,
diesen ja. Effekt. Ja. Und was auch ganz interessant ist, dass man nicht immun ist als ja, jemand, der den Text zum Beispiel liest oder mhm. jemand, der ein richtiger Psychologe ist, weil die fallen genauso drauf rein. Also ja. die Leute, die sich damit, sagen wir mal, Tag ein, Tag aus beschäftigen, ja, die sind trotzdem dem ausgeliefert. Das wird ja auch gesagt.
Ob man auch ausgeliefert ist, ist der nächste Fehler. Die Unempfindlichkeit für die Vorhersagbarkeit. Mhm. Und zwar zieht man da Schlüsse aus bestehenden empirischen Daten, auch wenn das Ereignis, das eintritt, eigentlich überhaupt nichts mit den vorherigen Daten zu tun hat. Also mhm. das kann man jetzt auch wieder aufs Roulette überziehen. Du hast ja gesagt, der Kugel ist egal, was, wo sie vorher gelandet mhm. ist. Es ist aber ein bisschen kontraintuitiv, wenn man sich denkt, irgendwann muss es ja mal so sein. Also das könnte man jetzt durchaus irgendwie auf Aktien oder sowas auch mhm. beziehen. Wenn man da guckt, da ist der Kurs so und da ist der Kurs so und da ist der Kurs so, dann könnte man daraus ja Schlüsse ableiten. Mhm. In Wirklichkeit hat das aber sehr, sehr wenig, also der aktuelle Aktienkurs hat nichts mit dem vergangenen Aktienkurs zu tun, ja, zumindest ja. nicht direkt. Ja. Und deswegen passiert da doch auch ein größerer Fehlschluss.
Und der nächste Fehler ist dann die Illusion der Gültigkeit. Und hier geht es dann darum, dass, ja, hier geht es auch wieder um Vorhersagen, richtig? Ja,
also die Qualität der Übereinstimmung zwischen ausgewählten Ergebnis und dem Input, dass der mhm. nicht berücksichtigt wurde.
Ja, und da, das ist ja auch irgendwie interessant, dass man, dass da irgendwie keine richtige ja, Beziehung ist, oder?
Vielleicht um das nochmal ein bisschen zu erklären. Also ein ausgewähltes Ergebnis und das, was man reingesteckt hat. Das hat nichts miteinander zu tun.
Okay.
So. Ja. In manchen Fällen. In manchen Fällen gibt es da vielleicht ein Beispiel zu.
Sicherlich, das hier gibt's.
Und man schaut aber, dass das, denkt aber, dass es das zusammenhängt. So. Also hier, manchmal hängt es zusammen, manchmal nicht.
Okay.
Und das wurde nicht berücksichtigt einfach.
Dann,
du findest kein Beispiel, dann gehen wir weiter
zum nächsten. Ich glaube, hier wird auch kein Beispiel genannt. Okay. Aber das nächste, und das finde ich richtig interessant, ist das falsche Verständnis der statistischen Regression. Also Regression ist praktisch, wenn man sich...
Ja, die Tendenz zum Mittelwert.
Genau. Ich glaube, ich hätte es viel komplizierter ausgedrückt. Aber im Großen und Ganzen...
Vielleicht nochmal einfach erklärt.
Wir haben zum Beispiel Kinder in der Schule und da stellen wir uns vor, das ist auch, glaube ich, das Beispiel, das hier im Text ist, das eine Kind kriegt eine 1 in einer Schularbeit und das andere eine 3. Der Lehrer kommt hin und sagt, hast du gut gemacht mit der 1? Und so eine 3 sagt, ja, hätte es ein bisschen besser sein können. Und in der nächsten Aufgabe ist es dann so, dass das Kind mit der 1 eine 2 schreibt und das Kind mit der 3 eine 2 schreibt, auch eine 2 schreibt. Und dann denkt sich der Lehrer, hätte ich dir loben schadet und tadeln mit der 3 ist nützlich. Aber es ist nicht so, weil die hätten sowieso immer eine 2 geschrieben, so die Baseline praktisch, und die kommen dann immer wieder zu dieser Baseline zurück. Und klar, wenn man dann was Besseres geschrieben hat, dann kommt man wieder zur Baseline runter, das ist was Negatives. Das ist eigentlich ganz normal, sage ich mal, weil man hat immer Ausreißer, und wenn ein Ausreißer nach oben ist, geht es logischerweise nach unten, und wenn es ein Ausreißer nach unten ist, geht es dann wieder nach oben.
Und das Ganze gilt nicht nur für Grundschulkinder, weil mhm. das jetzt so ein Ding klingt, sondern es gilt unter anderem auch für zukünftige Piloten, also ja. Pilotenschüler, wenn man das so sagen kann. Und da folgt nach, oder hat er beobachtet, dass nach dem Lob für eine gute Landung eine schlechte folgt und nach Kritik für eine holprige Landung eine bessere folgt. Was man auch genau. erstmal sagen könnte, okay, Kritik hilft, Lob schadet, aber
ist Regression nicht so. Zum Mittelwert. Das ist, genau, aber er sagt auch, das bleibt ein bisschen schwer fassbar, das Ganze. weil man ja eben ja nicht wirklich weiß, was es bedeutet.
Und damit haben wir die Diskussion zur ersten Heuristik beendet und können zur zweiten weitergehen.
Hier jetzt zur Verfügbarkeit, und hier geht es praktisch darum, man hat ja im Kopf eine bestimmte, ja, kein Lexikon, sage ich mal, von Begriffen, von ja, Konzepten, und die, die man am häufigsten verwendet, die man, ja, halt, im Englischen gibt es das schöne Wort on the top of my mind oder so, und da geht es halt darum, wir haben jetzt ein Problem, das gelöst werden muss, oder ja, eine Aufgabe, und wie lösen wir diese Aufgabe? Nämlich, indem wir ganz schnell diese ganz nahen Lösungen nehmen, obwohl andere, die ein bisschen ferner liegen, eigentlich besser passen.
Ich sag's nochmal in meinen Worten. Also die Häufigkeit einer Klasse wird mit der Leichtigkeit beurteilt, mit der einem Beispiele dazu einfallen. Mhm. Können wir das vielleicht mal selber an einem Beispiel irgendwie sagen? Also wenn man viele Herzinfarkte in seinem Bekanntenkreis hat, dann denkt man, dass das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, höher ist, als wenn man keinen kennt, der einen Herzinfarkt hat.
Ja, das ist...
Dann schätzt man das Risiko niedriger ein.
Das macht schon sehr viel Sinn. Und hier kommt dann auch gleich das erste Beispiel, nämlich...
Also dazu gibt's... Also hast du noch ein Beispiel zu... Okay.
Nee, es kommt jetzt die Verzerrung, die okay, auf die Abrufbarkeit
von Beispielen... Ich wollte nämlich noch sagen, es gibt hier fünf Fehler.
So, okay.
Einfach mal, um einen Überblick zu behalten.
Ja.
Und fünf Fehler, davon sagen wir jetzt den ersten, das ist die...
Verzerrung, die auf die Abrufbarkeit von Beispielen zurückzuführen sind. Und ja, das ist die Abrufbarkeit, das ist das, was du meintest. Nee, das ist, was ich meinte, dass man sich schneller an etwas erinnert, obwohl was anderes vielleicht besser ist. Zum Beispiel...
Da gab es das Experiment, man hat eine Liste mit Männern und Frauen gehabt, 50-50. Und bei den Männern waren einige Berühmte dabei, an die man sich logischerweise dann besser erinnern konnte, als man danach gefragt wurde. Und dann hat man gemeint, dass auf der Liste mehr Männer zu sehen waren als Frauen oder mehr Männer standen als Frauen, weil man sich leichter an die berühmten Männer zurückerinnern konnte.
Und es ist dann halt einfach auffällig, dass die dann kommen. Das ist die Auffälligkeit, die Salienz, wunderschönes Wort. Und das ist das, dass man eben ja aus der jüngeren Vergangenheit, dass man sich die besser, ja, dass die besser greifbar sind, weil die halt nicht so weit weg sind von der Zeit her. Und dann kommen wir gleich schon zum nächsten Fehler, das ist die Verzerrung, die auf die Effektivität einer Suchmenge zurückzuführen sind. Und ich finde, da ist noch ein sehr schönes Beispiel, nämlich ist es wahrscheinlicher, dass ein Wort mit R beginnt oder dass das R der dritte Buchstabe des Wortes ist. Ich weiß, es ist ganz schön schwer, ein Wort zu finden, wo der R der dritte Buchstabe ist.
Ja.
Aber es ist ziemlich einfach, mit R einfach anzufangen und dann ein Wort zu suchen. Deswegen gibt es wahrscheinlich sehr viele Wörter, die mit R anfangen, obwohl vielleicht das gar nicht der Fall ist.
Das stimmt. Also es wird, um diesen Fehler nochmal zusammenzufassen, es wird bemessen, an wie viel einem dazu einfällt. Also vorher, beim ersten Fehler, hatten wir ja, wie viel man noch weiß. Und hier hatten wir jetzt, wie viel einem a priori im Vorhinein sofort einfallen.
Ja, und dann kommen wir auch schon wieder zum nächsten.
Das sind jetzt alles so kurze Abschnitte. Das
heißt,
da gibt es nicht so viel zu sagen.
Ja.
Ich finde, die ähneln sich auch eigentlich ziemlich.
Ja.
Also wenn man dieses grundlegende Konzept von der Heuristik Verfügbarkeit verstanden hat, dann kommt man da eigentlich ganz gut klar mit.
Ja. Das ist dann die verschiedene Aufgaben aktivieren unterschiedliche Suchmengen. Also hier werden zum Beispiel abstrakte Wörter genommen, thought and love. Ich meine, das ist ja alles im Englischen geschrieben, deswegen die Experimente wurden auch alle in Englisch durchgeführt, logischerweise. Und dann konkrete Wörter wie door oder water. Und hier scheint es leichter zu sein, sich an Kontexte zu denken, in denen ein abstrakter Begriff erwähnt wird, wie Liebe in Liebesgeschichten, als an Kontexte, in denen ein konkretes Wort, wie etwa Tür, erwähnt wird.
Also ich finde, das ist jetzt ein bisschen weggenuschelt, aber sorry. Aber wenn man einen Kontext zu etwas bekommt, dann ist es einfacher, dass einem dazu dann Sachen einfallen.
Ja. Ich glaube, da gibt es auch ein ganz interessantes Beispiel in dem Buch Kunst des klaren Denkens. Da hat man eine Geschichte von einer von einem König und dessen Frau stirbt. Das ist die erste Geschichte so in der Art. Aha. Und nee, genau, ein König hat eine Frau und dann stirbt die Frau und er stirbt dann auch. Das ist die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, ein König hat eine Frau, dann stirbt er aus Kummer. Und die zweite Geschichte kann man sich besser merken, obwohl das mehr Informationen sind. Und ich finde, das passt auch irgendwie gut hier rein, dass es mehr Kontext, mehr Informationen hat, kann man sich irgendwie besser merken. Ja. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, weil ich meine, wenn ich Speicherplatz brauche auf meinem PC, lösche ich Sachen runter. Nicht ich füge was dazu. Deswegen, Menschen sind keine Computer.
Gehen wir zum nächsten Fehler weiter. Und zwar heißt der Verzerrungen der Vorstellbarkeit. Mhm. Und da verhält sich so, dass die Häufigkeit von Klassen nach der Leichtigkeit bemessen wird, in der sich Beispiele dazu konstruieren lassen.
Ja. Hier wird ein Beispiel genannt. Mhm. Wir haben einen Kongress, auf den eine Gruppe gebildet werden muss aus, waren es 8 Leute? Ja, 8 Leute. Und es sollen immer so 2er-Teams gebildet werden. Und es soll 5er-Teams gebildet werden. Und jetzt die Frage, wie viele Gruppen können gebildet werden oder wo können mehr Gruppen gebildet werden? Und was denkst du? Was denkst du, wo muss sich mehr Gruppen gebildet werden können? Bei 5 oder bei 2?
Bei 5.
Das hatten wir doch in, gibt es auch noch Mathe, so 10 über K. Aha. Oder so. Und das ist dann bei 5 ist es ein Maximum von 252. Und bei 8 finde ich es gerade nicht.
Der nächste Fehler ist die illusorische Korrelation. Und zwar handelt es sich darum, um Verzerrungen, wenn 2 Ereignisse gemeinsam eintreten und man dadurch dann schlussfolgert, dass sie was miteinander zu tun haben müssen, beziehungsweise neue Sachen auch darauf zurückführt. Mhm. Da wird ein Beispiel mit Augen auf Zeichnungen von Personen mit Paranoia genannt. Wo man sagt, wenn Leute Paranoia haben, dann sehen die Augen auf den Zeichnungen öfters mal irgendwie sehr komisch aus. Und dann hat man auf diesen Zeichnungen öfters mal, also viel öfter komische Augen gesehen, als wenn man diese Information vorher nicht gehabt hätte. Man hat diese Korrelation dadurch.
Es ist ja auch wieder die Verfügbarkeit von dieser Information. Und dann fällt es einem auf. Man hat ja auch sehr häufig Muster. Menschen lieben Muster zu erkennen, obwohl es keine richtigen Muster gibt.
Und ja, du hast jetzt ja gerade schon gesagt, der Verfügbarkeit, das war ja die zweite Heuristik, die wir hatten. Und jetzt kommen wir auch schon zur dritten Heuristik, die Anpassung und Verankerung.
Ja, und da ist es dann wieder so, ich meine, man hat ja einen Anker, an dem man sich praktisch festhangelt, sozusagen. Und
Anker muss man vielleicht erklären. Es handelt sich um Schätzungen, das war ja die Anfangserklärung.
Das sind ja Urteile, die müssen
Urteile aufgrund von Schätzungen fällt. Und hier haben wir Schätzungen abhängig von einem Anfangswert.
Ja.
Also jemand sagt 10 und dann ist es wahrscheinlicher, dass du irgendwas, wenn du eine Frage gefragt wirst, die etwas in diesem Zahlenspektrum ungefähr zu tun haben, dass du dann etwas in dieser Nähe sagst.
Ja. Zum Beispiel wurde gefragt, wie viele afrikanische Staaten sind in der EU, in der UN? Und da gab es dann so, den Prozentsatz der afrikanischen Staaten sind in der UN. Und die einen hatten einen Anfangswert von 10 und die anderen von 65. Und da hatten sie eben dann unterschiedliche Endschätzungen. Und bei denen, die 10% hatten, waren es dann 25%. Und bei 65% war der Anfangswert, haben sie dann 45 bekommen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Einfach, ja, was man im Kopf hat, das kriegt man nicht so leicht raus, sozusagen. Und das ist dann der erste Fehler, nämlich die unzureichende Anpassung. Ich glaube, da haben wir auch ein sehr gutes Beispiel, nämlich man musste ganz schnell halt schätzen, wie viel eine Rechnung ergibt, nämlich von 8 bis 1 alle Zahlen miteinander multipliziert.
Grundschüler, muss man dazu sagen, ja.
Ah ja, Grundschüler, richtig. Und was haben die geschätzt? Bei dem ersten hat man mit 8 angefangen und dann war dann 2250 wurde geschätzt und bei der anderen hat man mit 1 begonnen und da kam dann 512 raus. also mathematisch muss natürlich das Gleiche rauskommen, ja. Aber wenn ich sowas vorgesetzt bekomme, wenn ich schnell nachdenke, na gut, da denkt man nicht so viel nach. In echt sind es, by the way, 40.320, also ganz schön unterschiedlich. Aber was das zeigt, ist, dass wenn man mit 8 anfängt, das ist dann der Anker praktisch, dass man dann eine höhere Zahl nimmt. Und wenn man mit 1 anfängt, das ist dann der Anker, hat man dann eine niedrige Zahl am Ende.
Das war jetzt schon der erste Fehler, den du gesagt hast. Also nochmal ein großes Gesamtfass hier zu ziehen. Wir haben jetzt, sind jetzt beim der dritten Heuristik, Anpassung und Verankerung. Der erste Fehler war jetzt die unzureichende Anpassung. Der zweite Fehler, der jetzt kommt, sind die Verzerrungen bei der Beurteilung konjunkter und diskonjunkter Ergebnisse.
Ereignisse. Und konjunkt heißt einfach nur miteinander verbunden und diskonjunkt halt nicht miteinander verbunden. Und im Großen und Ganzen heißt es, dass wenn man im Kopf so eine Wahrscheinlichkeit hat, dass die konjunkten Ereignisse eine höhere Wahrscheinlichkeit haben als die disjunkten Ereignisse. Und ja, da hast du noch was dazu.
Ich glaube, das war recht einfach zusammengefasst. Wenn ich jetzt noch ein Beispiel sagen würde, würde man wahrscheinlich mehr verwirren, weil Konjunkt und Diskonjunkt schwierige Begriffe sind. Ich glaube, wenn wir das einfach stehen, das passt das ganz gut.
Dann gehen wir weiter zu dem nächsten Fehler.
Die Ankereffekte bei der Beurteilung subjektiver Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
Und da war, fand ich, ein bisschen komplizierteres Beispiel genannt, aber ich fand das eigentlich ganz interessant. Nämlich, wir haben ein Dow Jones Index, und da hat man sollte schätzen, wie der sich halt verhält und da sollte man schätzen und die Schätzung sollte zu 90% richtig sein und zu 10% falsch. Das heißt, man muss eine Spanne angeben und diese Spanne sollte eben zu 10% falsch sein und zu 90% richtig. Das heißt, man darf nicht eine übelst große Spanne, wo einfach alles drin ist, man darf aber auch nicht eine ganz kleine Spanne, aber genau, man sollte sich da festlegen. Genau. Und die haben das trotzdem komplett falsch gemacht. Also die hatten entweder komplett falsche
Parameter. Es gab große Abwägungen von dieser ordnungsgemäßen
Wahrscheinlichkeit.
Vorgabe.
Genau, zum Beispiel, ich glaube, hier war es dann, die waren 99% richtig und 1% falsch, was nicht die Aufgabe war. Man sollte ein bisschen andere Prozentuale haben. Genau, und dann gibt es einfach, die besten subjektiven Schätzungen werden nach oben korrigiert und das ist dann unzureichend. Die X90, das ist eben die Wahrscheinlichkeit, der Punkt, wo man eben richtig ist.
So wird es da genannt.
Genau, X90 ist dann, wenn man sich auf einem Wahrscheinlichkeits- und einem Graph anschaut, ist es eben der Punkt, an dem 90% richtig ist und falsch ist. Das ist dann nicht hinreichend extrem. Also man hat da einfach ein falsches Bauchgefühl. Eine subjektive Wahrscheinlichkeit einfach. Die ist einfach komplett falsch. Und damit wären wir schon fast am Ende, nämlich wir sind bei der Diskussion angelangt.
Genau, also wir hatten jetzt so die drei großen Heuristiken genannt. Also ich wiederhole einfach nochmal, ich glaube, der Text ist einigermaßen schwierig, deswegen versuche ich hier oft zu wiederholen. Wir hatten am Anfang gesagt, unsere Urteile basieren auf Schätzungen.
Ja, das sind die Heuristiken.
Wir hatten jetzt drei verschiedene Heuristiken vorgestellt. Repräsentativität,
Verfügbarkeit
und jetzt eben die Verankerung, so Anpassung und Verankerung. Und das Ganze wird jetzt in der Diskussion ein bisschen diskutiert. Und zwar wird erstmal aufgezählt, dass es sich bei den Effekten, die genannt wurden, um nicht motivierte Effekte handelt. Also man macht es nicht absichtlich. Diese Effekte können auch bei Experten auftreten.
Das ist auch interessant.
Es handelt sich also um was Universelles und auch wenn du weißt, dass da Gefahr ist, tritt der trotzdem bei dir auf. Das kann man dann auch auf eine normale Ebene ziehen oder auf eine Dings, wenn trotz Alltagserfahrungen, die wir die ganze Zeit mit diesen Effekten machen, werden diese nur selten entdeckt.
Ja, das ist dann so, dass hier wird gesagt, dass wir haben einfach keine Möglichkeit, uns diese Fehler vor Augen zu führen. Wir sind da praktisch blind in dem Bereich. Deswegen, man muss praktisch so eine Studie machen. Das war irgendwie das rausfindet und dass man da nicht reintappt, obwohl es nicht geht, auch wenn man weiß, dass es die gibt, tappt man trotzdem rein.
Ja.
Aber weiter geht's.
Weiter wurde diskutiert, dass es eine fehlende Klassifizierung von diesen Ereignissen gibt.
Das wurde ja auch hier ein bisschen versucht anzufangen.
Und, also vorher war da ziemlich schwierig.
Ja, ja.
Und dass eine empirische Analyse trotzdem nicht so richtig nachvollziehbar ist.
Mhm.
Also, weil diese Fehler eben auftreten. Und da kam dann auch noch eine einigermaßen spannende Anmerkung. Und zwar, dass manchmal, also bezüglich diesem, ob passt das alles so, wie wir es gesagt haben oder nicht, und zwar, dass manchmal Entscheidungen auch auf Präferenzen basiert sind und gar nicht jetzt auf irgendwelchen Fehlern oder Schätzungen, die wir jetzt vorher angenommen haben.
So ein bisschen Wunschdenken, oder?
So, dass man, also ich fand das Beispiel eigentlich ganz gut, dass man, egal wie die Chancen stehen, ob jetzt der oder der Fußballverein gewinnt, also das könnte man ja wirklich sagen, okay, der hat die und die Spieler verletzt, das ist nicht die Stammmannschaft, man trotzdem für den Fußballverein ist, von dem man Fan ist.
Ja, ja.
Also eine Entscheidung aufgrund von Präferenzen, die jetzt nicht mit irgendwelchen logischen anderen Sachen, von denen wir jetzt vorher ausgegangen sind, erklärbar sind.
Ja.
Und zum anderen auch, dass es keine einfache Widerspruchsfreiheit gibt,
ja,
aufgrund der verschiedenen Fehler, sondern man muss versuchen, hast du ja auch vorhin schon angemerkt, mit dem Wissen über das Thema Urteile und Verzerrungen, die man im Blick hat, dagegen zu wirken, weil man sonst eben immer in einem Widerspruch landet, weil das wird wahrscheinlich so auch passieren. Am Schluss kommt noch mal eine kleine Zusammenfassung, die wir auch noch mal auf jeden Fall machen. Es gibt drei Heuristiken: die Repräsentativität, Verfügbarkeit und Anpassbarkeit. Und wenn man diese Sachen berücksichtigt, vor allem auch die Fehler, dann ist diese Theorie höchst ökonomisch und effektiv. Das heißt, man kann jetzt oder sollte damit zumindest können, das Ziel systematisch Irrtümer vorhersagen.
Ja. Und ich meine, interessant, dass du noch mal ökonomisch besonders hervorgehoben hast, weil der hat ja auch dann für Ökonomie den Nobelpreis bekommen.
Ja.
Nicht für Psychologie, da gibt es auch gar keinen
Nobelpreis. Das ist ja auch die Grundlage der Verhaltensökonomik.
Ja, ja. Aber interessant, dass das, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Wirtschaft ist. Das ist dann doch Psychologie, oder? Deswegen ist interessant, dass er dafür dann auch den Nobelpreis bekommen hat, tatsächlich.
Ja, aber ich würde mal sagen, damit haben wir eigentlich soweit aufgegessen und können zur Rechnung übergehen, wo wir zusammenfassend sagen, was wir aus dem Text gelernt haben, beziehungsweise was der uns gebracht hat. Und da fange ich einfach mal an. Ich habe ja in meinem Vorgeschmack schon gesagt, wo ist die Logik? Und es war nicht darauf bezogen, dass die Studie irgendwie schlecht oder diese Essay unlogisch ist oder schlecht gemacht ist, sondern dass er bei mir so ein bisschen die Frage geweckt hat,
gibt es eine generelle Logik?
Können wir überhaupt rational denken?
Und vor allem die Widerspruch. Also ich finde es interessant, also wenn ich es richtig verstanden habe, widersprechen sich ja auch die Denkfehler ein bisschen, oder?
Mhm.
Aber dass unser Kopf halt doch nicht rational ist, eben irrational und auch in den Fehlern irrational ist.
Ja.
Dass halt da so, da kann alles passieren sozusagen. Schon interessant. Aber ja, noch was?
Und da habe ich so ein bisschen gelernt, also es wäre wahrscheinlich sinnvoll, sich noch mehr, also diese Fehler vielleicht auswendig zu lernen und irgendwie wirklich mal drauf zu achten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das machen werde und es schaffen werde, weil faul.
Ja, ich tatsächlich.
Oder wie geht's dir damit? Du hast ja auch, du hast ja vorher auch schon so ein Buch
zum
Thema gelesen gehabt und so. Hast du das dann auch wirklich angewendet oder war das eher so ein theoretisches?
Das wäre jetzt so mein, was ich aus dem Text mitgenommen habe. Es ist tatsächlich nicht so viel, weil er einfach zu kompliziert ist, meiner Meinung nach. Er ist einfach zu schwierig geschrieben für so den Alltagspsychologen, sage ich mal, der was umsetzen will.
Also den Alltagspsychologen meinst du jetzt? Laien.
Ja. Nee, aber es ist eben so, das Buch, was ich vorhin genannt habe, das hat ein bisschen einen komischen Titel. Ich finde es immer komisch, wenn ich den sagen muss, dass ich das Buch richtig mag. Aber das ist praktisch genau das, was hier drin steht. Das mit Steve ist auch in dem Buch drin, das Kunst des klaren Denkens.
Das ich aber nicht so gern mag, das Buch.
Ja, also das hat einen anderen Grund,
aber ich mag es.
Ich habe es aber auch schon seit.
Weil du es jetzt hier lobst, wollte ich nur nochmal sagen, ich mag es nicht
so. Ja, ja. Nee, es ist so, das habe ich recht jung gelesen, aber ich glaube, das ist gar nicht so für junge Menschen gedacht. Und da hatte, habe ich mich dann halt, ich glaube, wenn man jung ist, kann man sich Sachen besser merken. Und da habe ich mir die Denkfehler immer vor Augen gehalten. Mhm. Und deswegen habe ich das schon ein bisschen so auch in mein Verhalten eingeübt. Und dass ich das dann hier drin sehe, dass es richtig wissenschaftlich belegt ist, fand ich schon, ja, ermutigend oder nicht niederschmetternd.
Ja, gut. Dann sage ich mal, das war Spargel auf dem Balkon. Bis zum nächsten Mal. Für die Naschsüchtigen unter euch, wer will, können noch für einen kleinen Nachtisch zwischen Tür und Angel dranbleiben, wo wir uns gegenseitig eine dann oft nicht mehr ganz so ernste Abschlussfrage stellen. Und dann fange ich jetzt einfach mal an mit meiner Abschlussfrage.
Ja.
Und zwar, ist ja eigentlich ganz einfach, kannst du dich an einen eigenen Fehlschluss von dir erinnern?
Oh Gott. kann ich mich...
ich kann auch erstmal einen Fehlschluss von mir sagen, du kannst mir jetzt halt überlegen. Und zwar war das zur statistischen Regression. Und ich habe selber mal so ein bisschen mit, wir hatten auch meine Studie analysiert, zu oder Paper zu Bitcoin. Mhm. Und da habe ich auch mal so ein bisschen rumgespielt. Und da habe ich mich dann öfter mal erwischt, wie ich dann irgendwie in den vergangenen Graphen oder in den vergangenen Daten rumgeschaut habe und dann gedacht habe, okay, da ist das jetzt hochgegangen, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass es auch wieder jetzt hochgeht. Oder also noch tiefer als da kann er ja jetzt nicht sinken. Das heißt, lieber nicht rausgehen, wie auch immer so. Also da beim Traden, wenn man so will, da habe ich mich da schon selber mal so ein bisschen erwischt.
Ja, ja. Ich glaube, wenn ich mir denke, keine Ahnung, ich möchte mit meinem Rad nehmen und irgendwo hinfahren oder ich möchte hinlaufen, denke ich mir, ja, das kriege ich schon locker hin. Das kann maximal so lange dauern.
Eine Schätzung
abzunehmen und dann habe ich es einfach komplett, also wie ich mir denke, wie war das eine gute Idee? Wie konnte ich? Klar, die 10 Kilometer kann ich locker morgens früh vor der Vorlesung hinlaufen, das ist gar kein Stress. Das ist dann auch dieses Wunschdenken ein bisschen oder halt einfach, ja, wo ich mir denke, das war einfach nicht so klug.
Ja. Da ist dir dann wahrscheinlich als erstes gleich ein Beispiel eingefallen, wo du sehr schnell irgendwo hingekommen bist.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Denn in anderen Sachen erinnert man sich an die, wenn nicht so gern.
Das funktioniert richtig gut. Oder ja, genau, einfach, wenn man sich denkt, ja, wie war eigentlich der Urlaub, wo ich war, richtig geil. Und dann geht man da wieder hin so, naja, so geil war es dann auch wieder nicht. Oder so in der Art. Genau.
Hast du was Abschlussfragenmäßiges oder?
Oh, ich weiß nicht, das ist so wissenschaftlich belegt, das habe ich ganz schön Hunger. Nee, nicht mehr Hunger.
Okay.
Denkst du, dass, du hast das ganze Buch gelesen, dass die Artikel, die sind ja 74 geschrieben, ich weiß nicht, wann das Buch geschrieben wurde. Aber
also der Artikel ist
der Artikel, genau,
der andere kommt gleich aus 18.
Genau, aber der Artikel ist ja von 74 und das Buch
oder ist... Oder erschienen ist er da zumindest.
Ja, aber ich meine, erschienen, kurz davor geschrieben auf jeden Fall. Mindestens so alt.
Ja.
Und das Buch ist ja dann logischerweise danach erschienen und du hast es ja auch ganz gelesen. Hast du, weil ich fand es richtig schwer zu lesen, den Artikel. Also der hat übelst lange Sätze, was ich mir denke, okay,
mach. Aber auch lang, also 30 Seiten.
Ja. Und wo ich mir denke, redet er im Buch genauso? Also ist es genauso schwierig zu lesen? Ich habe mal angefangen, aber ich habe dann aus Zeitgründen aufgehört.
Also erstmal muss ich ja dazu sagen, es ist eine Übersetzung.
Ja.
Natürlich wird da so im Schreibstil übersetzt, wie er geschrieben hat. Mhm. Aber es ist erstens meine Übersetzung. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten. teilweise schreibt er da viel angenehmer, anschaulicher. Mhm. Es ist natürlich nicht so gerafft alles. Es ist aber eher, also ich würde das Buch nicht wegen dem Schreibstil lesen. Also es ist nicht sehr angenehm. Es ist
auch ein fettes Buch.
Es ist nicht super angenehm zu lesen. Auch viele Wiederholungen und sowas. Es ist aber wahrscheinlich sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen, es ist, glaube ich, auch ein Bestseller. Also so super schlecht kann es nicht sein.
Ja, nee, das ist schon. Dafür hat er ja auch einen Nobelpreis für Wirtschaft bekommen.
Das ist nicht für das Buch, aber das Buch, es geht um das Buch gerade. Das Buch ist ein Spiegel-Bestseller und glaube ich auch, also es wurde ins Deutsche übersetzt, also muss es in englischer Sprache auch einigermaßen Erfolg gehabt haben.
Aber das ist nicht wirklich ein Qualitätskriterium, die Übersetzung.
Es gibt auch von bestimmten
Ja, Richard A. Taylor, ich glaube, das hat, der war auch ein Nobelpreisträger.
Ich glaube, der hat mit dem zusammengekommen. Also es gibt in dem...
Stimmt, es gibt in den, daher kenne ich den. Ich habe die, ich hab die Referenzen ein bisschen angeschaut.
Ja, also die haben sich da sehr positiv zu geäußert. Der hat das sehr radikal gemacht und ich mag dieses Zitat auch.
Ja.
Also kaufen Sie dieses Buch schnell, lesen Sie es langsam und mehrmals. Es wird Ihr Denken verändern, wenn Sie arbeiten, wie Sie die Welt sehen und Ihr eigenes Leben. So, genug Werbung gemacht. Wie gesagt, ich finde es eigentlich eher schwer zu lesen und wir haben jetzt ja hoffentlich einigermaßen die Punkte klar gemacht. So, wer sich da tiefer mit auseinandersetzen will, kann das oder Kunst des klaren Denkens.
Kunst des klaren Denkens und die anderen Bücher, die ihr geschrieben habt, ich finde, die sind viel zugänglicher. Du hast es nicht, du magst es nicht so, weil es hat ein paar, die Beispiele, die ihr nennt, sind nicht ganz richtig, aber wenn man es ein bisschen abstrakter sieht, ist es eigentlich ganz gut. Aber jeder soll sich seine eigene Meinung bilden.
Ja, ich glaube, besser wird's nicht. Damit sage ich noch einen kolossal leckeren Bussi von Konrad.
Und Philipp, bis zum nächsten Mal.
Ciao.